So, ja, guten Morgen, meine Lieben. Wie geht's euch? Gut? Denke ich mal, nach der Zeit, die wir mit dem Herrn schon verbracht haben. Amen. Und es ist immer gut, wenn wir in der Gegenwart unseres Herrn sind, wo wir wieder, ja, sozusagen runterkommen können. Vom ganzen Stress, vom ganzen Tun, vom ganzen Informationen, die jeden Tag auf uns einprasselt und die uns alle immer ein bisschen so aufzieht, kommt mir vor. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt vor, im Alltagsleben begegnet mir das so oft, dass Leute so ständig unter Stress sind. Und ich habe jetzt ein bisschen so den Kontrast erlebt, wo wir auf Urlaub waren. Vielleicht liegt es am Land, vielleicht liegt es daran, dass das ein Urlaubsort ist, ich weiß nicht, aber da unten in Italien sind alle entspannt. Auch die Leute vor Ort, die arbeiten müssen, die schon die ganze Saison einhackeln und sich mit den Touristen umärgern müssen, sind trotzdem noch gut drauf und entspannt. Tranquilla, senza stress. Alles in Ordnung. Und die Woche war ich bei Einkaufen, Lebensmittel einkaufen und stehe da so und die Dame vor mir hat ein bisschen gebraucht, damit die Sachen aufgeklaut, deswegen habe ich einfach gewartet, bis sie fertig ist und ein bisschen Abstand gelassen. Und bevor ich noch angefangen habe, meine Sachen aufzuklauben, die Dame hinter mir, wams, rammt das so auf aufs Bandel, so wie, Gemma. Und ich so, oh, okay, ich bin wieder in Österreich. Ich weiß nicht, mir kommt vor, die Leute haben ständig Stress. Sie sind ständig in Hurry und der Eile, auch wenn sie danach irgendwie nirgendwo haben, wo sie hingehen müssen. Eile ist irgendwie zum Lebensstil, zur Normalität geworden. Ich muss immer in Eile sein, weil wenn ich nicht in Eile bin, dann denken die Leute vielleicht, ich bin unwichtig oder ich habe nichts zu tun oder irgendwie so. Ja. Aber mir kommt vor, der Herr hat mich daran erinnert, er möchte nicht, dass das unsere Lebensrealität ist. Weil wir sind in ihm. Und wir haben nirgendwo, wo wir uns hin beeilen müssen, weil wir noch was erledigen müssen, weil wir noch was fertig machen müssen, weil sonst was schief geht, weil unser Herr hat das schon alles erledigt. Im Wort steht sogar, die Erlösung praktisch wurde schon voraus beschlossen und das Werk wurde schon vollendet, bevor die Welt, die Grundsteine der Welt überhaupt gelegt wurden. Lass dir das bitte mal auf der Zunge zergehen, meditiere mal darüber nach und dann frag dich, warum versuche ich irgendwie noch so unter Eile und Stress irgendwie was dazu hinzuzufügen. Wie die Mama mal so schön gesagt hat, wenn wir in Christus sind, dann haben wir ausgesorgt. Wir brauchen uns nicht mehr sorgen, wir brauchen uns nicht mehr stressen, wir brauchen nicht mehr in Eile sein, wir können in Ruhe sein. Wir können unserem Herrn vertrauen. Amen. Weil unser Herr möchte uns überfließendes Leben geben. Das hat er uns gesagt in Johannes 10, Vers 10. Bekannter Vers, den wir uns nochmal anschauen möchten, weil es so wunderbar ist, was unser Herr da zu uns zu sagen hat. Das steht in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und es im Überfluss haben. Jesus sagt uns da klar und deutlich, ohne Raum für Interpretation, warum er gekommen ist. Manche Menschen oder die Religion denkt, Jesus ist gekommen, um uns ein Vorbild zu sein, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Und ich sage jetzt nicht, dass Jesus kein Vorbild ist, aber nicht in dem Sinne, so wie, ah, jetzt sehe ich, wie er es gemacht hat und ich mache das nach und dann kriege ich das auch auf die Reihe. Nein, Jesus ist nicht in dem Sinn ein Vorbild, weil er ist unser Erlöser, wir können uns nicht selbst erlösen. Er ist ja nicht gekommen, um uns Regeln zu geben, um uns Religion zu geben, so musst du leben, das musst du tun, das musst du lassen, sondern er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Preis dem Herrn, ist das gute Nachricht? Wenn eine gute Nachricht, kannst du ruhig sagen, Amen, das empfange ich. Und zwar nicht nur Leben, sondern Leben im Überfluss. Und ich habe einmal nachgeschaut, was dieses Leben im Überfluss im Urtext bedeutet. Und da steht, Leben über alle Maßen hinaus. Überfließend in Quantität oder auch besser in Qualität auf einer höheren Ebene. Leben über alle Maßen hinaus, überfließend in Quantität oder auch besser in Qualität. Leben auf einer höheren Ebene. Möchtest du das? Amen. Preis den Herrn, weil Jesus ist gekommen, um dir das zu geben. Er ist gekommen, um dir und mir das Leben zu geben. Er möchte, dass wir dieses überfließende Leben haben, dass es unsere Lebensrealität ist. Und wie ich schon gesagt habe, er hat alles dafür getan. Er hat alles am Kreuz vollbracht, damit wir es erleben und genießen können. Ich möchte heute ein bisschen über dieses überfließende Leben sprechen. Aber bevor ich zu dem komme, möchte ich noch kurz zurückgehen zum ersten Teil des Verses, wo gestanden ist, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Jesus macht uns da aufmerksam auf den Unterschied zwischen dem, was er tut, wozu er gekommen ist, und was die Absichten des Feindes sind. Um uns das klar zu machen: Der Feind möchte uns dieses überfließende Leben rauben. Er möchte uns diese Lebensrealität verderben. Er kann zwar nicht verhindern, dass wir als von neuem geborene Christen dieses Leben haben, weil in Christus haben wir es und er kann daran nichts mehr ändern, aber er versucht zumindest durch verschiedene Tricks sozusagen, uns davon abzuhalten, dieses überfließende Leben zu genießen. Und mir kommt es vor, gerade in diesen letzten Tagen, in denen wir leben, wird der Druck vom Feind irgendwie erhöht. Es wird irgendwie intensiver, es wird heißer. Es gibt irgendwie keine Pausen mehr, weil der Feind wird nervös, weil er weiß, seine Zeit ist kurz. Und er weiß, sein Ende ist besiegelt. Er kann daran nichts mehr ändern. Und jetzt versucht er einfach, diese kurze Zeit, die er hat, so gut wie möglich in seinem Sinne zu nutzen. Und den Druck eben zu erhöhen. Und das geschieht in verschiedenster, unterschiedlicher Art und Weise. Aber vor allem auch, das sagt uns das Wort, er versucht uns immer zu belügen. Er versucht uns zu beschweren, zu verblenden, abzulenken und uns in Gedankenspiele zu verstricken. Er versucht immer, unseren Blick von Jesus wegzulenken. Wurscht, auf was es ist, auf uns selber, auf unsere Umstände, auf andere Leute, auf die Politik, auf die Geschehnisse, auf meine Emotionen, auf die Vergangenheit, auf die Zukunft. Warum ist das passiert? Wie wird es damals, wie wird es dann sein und wie wird das gehen? So viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können. Hauptsache, wir sind nicht auf Jesus fokussiert. Hauptsache, wir haben nicht Zeit, seinem Wort zuzuhören. Hauptsache, wir haben den Eindruck, dass das, was um uns geschieht, so viel größer ist, als das, was der Herr getan hat. Warum? Weil dann sind wir in einer Position, wo wir praktisch schachmatt gestellt sind. Und wir lesen auch im Neuen Testament, dass wir davor gewarnt werden, vor diesen Dingen. Und zwar ist das ein schöner Vers in Kolosser 2,8. Ich habe den in mehreren Übersetzungen, weil es verschiedene Aspekte herausbringt in diesen Übersetzungen. In der Schlachter steht in Kolosser 2, Vers 8, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lernbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. In der neuen Genfer Übersetzung steht, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. In der neuen Leben-Bibel steht, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Also sehen wir da in den verschiedenen Übersetzungen, dass es in dieser Welt gibt es leere Philosophie, Betrug, Unsinn, menschliche Anschauungen, die alle dasselbe Ziel haben, dass sie nicht von Christus kommen und dass nicht Christus im Zentrum und das Fokus ist. Deshalb warnt uns Gottes Wort davor, uns von diesen Dingen einfangen zu lassen, verwirren zu lassen oder, interessant, berauben zu lassen. Das heißt, wir können Verlust erleiden, wenn wir dem unser Gehör schenken. Sondern, was sagt uns Gottes Wort? Wir werden ermutigt, uns auf Christus zu fokussieren und unser Leben an ihm auszurichten. Das lesen wir im selben Kapitel zwei Verse vorher, Kolosser 2, Vers 6. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Amen, das haben wir gemacht. Und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Amen. Das ist wirklich wahr. Den Reichtum, den wir in Christus haben. Es steht also, lasst euch nicht abbringen von dem, was ihr gelehrt worden seid. Die Worte in der Schrift sollen unser Fundament und unser Kompass sein. Amen. Weil sie sind ewig. Sie sind verlässlich. Sie sind unveränderlich. Egal, was passiert, egal, in welcher Zeit wir uns befinden, egal, in welchen Umständen wir uns befinden. Gottes Wort ist felsenfest, ist unerschütterlich. Es ändert sich nicht. Ist das nicht wunderbar? Sie etwas weiß, das ist die Wahrheit, das, dem kann ich wirklich vertrauen. Da muss ich nicht hinterfragen, ja, was für Absichten stehen da dahinter oder was könnte das hervorbringen oder ist das wirklich so gemeint? Heute ist es leider so, dass man nicht mehr alles glauben kann, was man hört. Aber preist den Herrn, dass wir das Wort haben und dass wir uns selbst auch, dass wir nicht selbst denken, ja, ich denke, dass so ist, deswegen ist so, sondern dass wir auch unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Meinungen gemäß dem Wort ausrichten, damit wir sicherstellen können, dass wir auch das Richtige glauben, dass wir gemäß der Wahrheit leben. Preist dem Herrn. Die Worte Jesus in der Schrift sind also unser Fundament und unser Kompass. Und wir lesen das auch in Sprüche 4. Mama hat es schon angesprochen. Ich habe wieder gesagt, nicht zu viel. Ich habe gesagt, nicht alles erzählen, Teil meiner Botschaft. Sprüche 4. Aber es ist so viel drin, wir wollen uns nochmal gemeinsam anschauen. Werden wir aufgefordert, auf die Worte Gottes aufmerksam zu achten. Und zwar steht folgendermaßen: Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Sprüche 4, Vers 20, genau. Achte auf meine Worte, sagt der Herr. Im Griechischen steht, spitze die Ohren. Schenke meinen Worten Beachtung. Wertschätze sie. Anerkenne ihre Wichtigkeit. Das ist das, was bedeutet, auf seine Worte zu achten. Ihre Wichtigkeit anzuerkennen, Beachtung zu schenken, wertzuschätzen. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Neige dein Ohr, ich meine, das ist eine aktive Handlung, oder? Wenn ich mein Ohr zu jemandem neige, da muss ich zuerst eine Entscheidung treffen, dass ich das machen möchte. Mein Ohr zu neigen ist eine aktive Handlung, die ja eine Entscheidung meinerseits vorausgeht. Und obwohl ich zwei Ohren habe, kann ich immer nur in eine Richtung auf einmal hören. Das heißt, wenn ich dem Herrn zuhören möchte, heißt das eigentlich automatisch auch, dass ich mich von dem ganzen anderen Lärm in der Welt wegdrehe. Nicht, dass ich sage, ach, das existiert nicht, glaube ich nicht. Aber wie wir vorher gelesen haben, dass ich einfach entscheide, dem Beachtung zu schenken, was der Herr sagt. Dass ich mein Ohr zu seinen Worten neige. Dass ich nicht auf den negativen Fluss der Welt höre, wie die Mama schon gesagt hat, dass man nicht alles nachlesen über die Krankheit oder jedes einzelne Detail missen müssen über die Nachrichten. Wiederum, ich war auf Urlaub, es war so schön, ich habe nichts mitgekriegt, was in der Welt passiert, es war so entspannend. Wir haben Entspannung gehabt und wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt. Und das war wunderbar. Wenn wir hinhören zu den lebensspendenden Worten Jesu, Amen. Weil er hat gesagt, er gibt uns dieses Leben. Dann lesen wir weiter, ich glaube in Vers 21. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Lass sie nicht weichen, bewahre sie. Diese Ausdrücke signalisieren wiederum die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Etwas zu bewahren, etwas festzuhalten, darauf zu achten, dass es mir nicht geraubt wird. Das mache ich dann nur mit etwas, was mir wichtig ist. Etwas, was ich schätze. Etwas, wo ich weiß, dass es kostbar ist. Und zwar sollen wir sie bewahren im Innersten unseres Herzens. Und bei der Vorbereitung habe ich dann gefragt, im Innersten meines Herzens. Das ist das, was ich im Kern wirklich bin. Das, was ich im Kern wirklich glaube. Und genau da soll Gottes Wort verwahrt sein. Was ist im Innersten meines Herzens? Sind es die Worte meines Herrn? Die Worte, die er in Liebe zu mir gesprochen hat? Oder bin ich schon so voll von den Worten der Welt, den Zweifeln des Feindes oder von menschlichem Stolz, dass ich zuerst einmal Platz schaffen muss für die Worte des Herrn? Was ist in meinem Innersten? Es ist wichtig, das zu wissen, darauf zu achten, dass es die Worte Gottes sind, weil das, was in meinem Innersten ist, ist das, was ich wirklich glaube. Das ist dann das, was ich sprechen werde und das ist das, was sich in meinem Leben manifestieren wird. Deswegen sagt uns Gott, achte auf meine Worte und bewahre sie im Innersten. Denn, Vers 22, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Sie sind das Leben. Gottes Wort bringt wahres Leben hervor. Amen. Und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Das ist nicht wunderbar, weil in der Welt ist es halt so, im Natürlichen einfach immer so, wenn ich einen gewissen Teil meines Lebens verbessern will, dann muss ich mich auf das konzentrieren und das anstrengen und dann, ja, schaffe ich es vielleicht, aber die anderen Lebensbereiche sind nicht davon positiv affected, beeinträchtigt, beeinflusst, danke. Vielleicht, wenn ich mich zu sehr auf die eine Sache konzentriere, leidet sogar ein anderer Bereich meines Lebens darunter. Aber beim Herrn ist es nicht so. Seine Worte bringen Leben in jeden Bereich unseres Lebens. Sie sind das Leben denen, die sie finden. Wenn man Gottes Worte findet, man findet nur etwas, nachdem man gesucht hat. Es kommt nicht automatisch dahergeflogen, sondern wenn ich danach Sehnsucht habe sozusagen, wenn ich danach Verlangen habe. Man sucht ja nur noch etwas, was einem wichtig ist, was einem unabkömmlich ist, was ich wirklich brauche. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinfahren will und ich finde meine Autoschlüssel nicht, dann fahre ich genau gar nirgendwo hin, ohne die Autoschlüssel. Deswegen suche ich sie, weil sie sind wichtig. Und sie bringen mir den Vorteil, dass ich mich fortbewegen kann. Und Gottes Wort bringen mir unzählige Vorteile. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihr Priorität geben. Dass wir anderes beiseite legen und die Worte unseres Herrn an erste Stelle stellen. Dann steht noch zum Abschluss des Verses, sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Wow. Die Krone noch zum oben drauf zum Schluss sozusagen. Nicht nur, dass es Leben bringt, sondern nicht nur, dass es alle Bereiche meines Lebens positiv beeinflusst, sie bringen sogar Heilung. Im Urtext steht, ja, sie sind Heilung bringend. Sie wirken wie Medizin für den ganzen Körper. Ich bin jetzt kein Experte, was Medizin betrifft, aber ich weiß nicht von einer Medizin, die sich positiv auswirkt auf deinen ganzen Körper. Auf deinen ganzen Körper. Sie wirken befreiend, steht, und sie sind der Gesundheit förderlich. Preis den Herrn. Also kannst du erwarten, dass du, wenn du heute hinausgehst, dass du dich besser fühlst, dass du deiner Gesundheit etwas Gutes getan hast, dass die Worte aus dem Wort Gottes, nicht meine Worte, sondern die Worte aus dem Wort, deine Gesundheit fördern, dass sie wie Medizin sind. Preis den Herrn. Wir wollen das erwarten. Amen. Glaube es jetzt. Glaube es nicht irgendwann einmal. Weil die Sache mit, ja, wird einmal, irgendwann einmal wird nie Gegenwart. Irgendwann einmal ist immer Zukunft. Und deswegen warten wir auf etwas, was sich nie realisiert. Und die Bibel sagt das auch, Glaube, nun ist aber der Glaube. Jetzt ist der Glaube. Und das Wort sagt auch, jetzt ist die Zeit der Gunst. Vereinfacht gesagt. Das heißt, Gunst ist immer im Jetzt. Wir brauchen uns also nicht denken nach in der Vergangenheit, ich wünschte, es war anders gelaufen, oder wie wird das in der Zukunft? Weil es gibt nicht für die Vergangenheit Gunst, es gibt sie auch nicht für die Zukunft. Gunst ist immer jetzt. Und Glaube ist auch immer jetzt. So empfange das, Amen. Dass Gottes Worte heilsam sind für deinem ganzen Leib. Denn sie sind das Leben für uns, wenn wir sie finden. Wenn wir auf sie hören, wenn wir sie zur Priorität machen und sie in unser Leben aufnehmen. Ich möchte allerdings dazu sagen, dass Gottes Wort hören, es zur Priorität machen, auf die Worte zu achten, dein Ohr zu neigen, das ist kein Gesetz. Es ist kein Muss. Es ist keine religiöse Verpflichtung, durch die wir uns bei Gott für seine Segnungen qualifizieren. Es ist nicht so eine Gegenleistung, ja? So ein Tauschsystem. Nein, Gottes Worte sind Leben. Und deswegen ist es keine Last oder Pflicht oder eigenes Bemühen, was uns weiterbringt, was uns dazu veranlasst, Gottes Worte zu hören, sondern es ist der innerliche Hunger danach. Wenn du von neuem geboren bist, lebt der Herr in dir. Du bist innerlich komplett erschaffen, komplett neu geschaffen. Und dein Innerstes sehnt sich nach den lebendigen Worten deines Erlösers. Und vielleicht hast du es schon mal erlebt, wenn wir ja, Zeiten haben, wo wir nicht so das zur Priorität machen, und das ist uns allen schon passiert, dass du dich irgendwie, weiß nicht, unrund fühlst, unglücklich, unzufrieden, hungrig, die ganze Zeit hungrig, egal wie viel man isst oder irgendwie, ja, es ist einfach unrund, ja, es ist unrund. Und man versucht das irgendwie zu lösen durch natürliche Dinge, durch Verbesserungen im Natürlichen. Aber das Einzige, was unseren Hunger, unseren Durst nach dem, was unser Innerstes zufriedenstellt, das Einzige, was da hilft, sind die lebendigen Worte unseres Herrn. Preist den Herrn. Und der Herr möchte, dass wir dieses überfließende Leben genießen, dass wir täglich erfüllt sind von seiner Liebe und Gnade. Deswegen, nicht weil es ein Muss ist, ein Soll, eine Verpflichtung, sondern weil, wenn du dieses überfließende Leben genießen möchtest und weil das der Wunsch des Herrn für dein Leben ist, können wir im Lichte dessen die Entscheidung treffen, von unseren eigenen Werken zu ruhen und unsere Ohren auf die Worte unseres Herrn zu richten. Das sind eigentlich zwei Schritte. Zuerst zu ruhen, dann zu hören. Und im Neuen Testament gibt es eine Geschichte von zwei Personen, die genau vor dieser Entscheidung gestanden sind. Und wir wollen sehen, wie sich die jeweilige Entscheidung, die sie getroffen haben, ausgewirkt hat. Ich möchte dazu sagen, du kennst die Geschichte und ich weiß, dass du sie kennst, weil wir haben sie ja schon gemeinsam in der Gemeinde öfter angeschaut. Nur beim Wort Gottes ist es so, dass es ja Leben ist und dass er uns heute Neues davon offenbaren möchte. Deswegen wollen wir einfach mit frischen Augen und mit einem offenen Herzen uns die Geschichte von Martha und Maria nochmal anschauen, die wir in Lukas 10 finden vom Vers 38, wo Jesus zu Martha und Maria kam und sich eine Illustration dessen, was wir jetzt gehört haben, wo wir dies finden können. Zwar Vers 38 steht, es begab sich aber, als sie weiterreisten, Jesus und die Jünger, dass er, Jesus, in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Das ist interessant. Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Also das Haus gehörte Martha. Und Martha hat die Einladung ausgesprochen. Was sagt uns das? Dass Martha ein Herz für Jesus hatte. Wir können so sagen, sie suchte seine Gegenwart. Sie wollte nicht, dass Jesus einfach vorbeizieht. Sie wollte nicht die Gelegenheit verpassen. Sie wollte, dass Jesus einkehrt in ihr Haus. Ich möchte das mal erwähnen, weil oft in der Geschichte kriegt Martha irgendwie so die schlechte Seite. Aber wir sehen da, dass sie die Gegenwart des Herrn gesucht hat. Ja? Und ihr Motiv war gut. Nächster Vers. Und diese, Martha, hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Da sehen wir es. Maria hat zwei Sachen getan. Sie setzte sich. Sie ruhte, so wie ihr. Ihr habt euch gesetzt. Ihr ruht, ihr seid entspannt. Amen. Amen. Preist den Herrn. Und sie hörte den Worten Jesu zu. Maria hatte also die Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen. Sie war in der Situation, dass Jesus und seine ganzen Jünger und wer weiß, wie viele Leute da immer mitkommen sind, weil überall, wo Jesus aufgetaucht ist, waren viele Menschen gekommen sind. Die sind alle in ihr Haus eingekehrt, in das Haus ihrer Schwester. Und ja, wie es so ist, wenn man Besuch bekommt, setzt man sich nicht hin und erwartet, dass der Gast in die Küche geht und sich selber was nimmt, sondern man bedient, ja, und man bringt was und man organisiert und man schaut, dass alles rund läuft. Und das ist das, was man normalerweise macht. Und Maria hat das alles mit angesehen, die vielen Besucher, die viele Arbeit, in dem Wissen, dass von ihr, besonders von Martha und von der Gesellschaft, damals noch mehr wie auch heute, erwartet wurde, dass Maria sich da jetzt mit einbringt. Dass sie hilft, dass sie dient. Dass sie sich nützlich macht, sozusagen. Trotzdem hat Maria auch in Erwägung gezogen, dass Jesus ja kein gewöhnlicher Gast ist. Jesus ist nicht jemand, der für sich selbst deinen oder meinen Dienst braucht. Jesus wirkt durch uns zu anderen Menschen, aber er braucht nicht selber unseren Dienst. Maria hat wahrscheinlich daran gedacht, Moment, der hat vor nicht allzu langer Zeit, Jesus hat vor nicht allzu langer Zeit in einer Situation, wo Tausende von Menschen da waren, die alle hungrig waren, aus der Jausen von einem kleinen Bauer die ganze Menge ernährt. Ich glaube, das kann ich mit meinem ganzen Talent in der Küche nicht wettmachen. Darüber hinaus hat Maria sicher den Wert der Worte unseres Herrn erkannt. Deswegen hat sie sich gleich sofort zu seinen Füßen gesetzt. Unser Herr und seine lebensspendenden Worte waren in ihrer Wahrnehmung also größer, wichtiger und präsenter. Und sie wusste, dass das genau das ist, wonach sich ihr Innerstes sehnte. Und trotzdem möchte ich nochmal den Punkt unterstreichen, dass sie sich aktiv entscheiden musste. Das war jetzt nicht einfach oder natürlich oder leicht, weil in der Situation war es logisch gewesen, das andere zu tun. Und es wurde sicher von anderen Menschen im Haus von ihr erwartet. Aber sie hat sich nicht abbringen lassen. Sie hat sich entschieden, Jesus zuzuhören. Genau, dann lesen wir weiter. Nächster Vers, was inzwischen Martha gemacht hat. Ja? Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Martha machte sich viel zu schaffen. Dann habe ich mir gedacht, das ist ein schöner Ausdruck, weil manchmal machen wir uns alle selber viel zu schaffen. Mit Dingen, die in unserer Wahrnehmung so wichtig sind, aber die der Herr ganz einfach und schnell lösen kann, ohne unsere Hilfe. Wie gesagt habe, er selbst braucht unsere Hilfe nicht. Er hat 5000 Menschen ernährt mit ein paar Broten und Fischen. Und er möchte einfach, dass wir ruhen in ihm, dass wir uns laben an ihm, dass wir uns ernähren lassen von ihm. Dass wir uns nicht viel zu schaffen machen, sondern dass wir auf das achten, was wirklich wichtig ist. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not, steht in der Übersetzung, ist notwendig, ist wirklich wichtig, steht in einer anderen Übersetzung. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Martha hat viel gedient und Jesus hat zu ihr gesagt, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Jesus hat Martha aber nicht dafür getadelt, dass sie diente, sondern dafür, dass sie sich Sorge und Unruhe um vieles gemacht hat. Sie war innerlich unruhig und das Wort dafür sagt im Griechischen, drückt aus, dass sie in alle Richtungen gezogen war. Warum war das so? Weil sie nicht das eine wirklich Wichtige, wie unser Herr gesagt hat, erwählt hat, sondern sie versuchte gleichzeitig viele Teile zu erwählen und ihnen gerecht zu werden. Nur leider waren diese Teile auch nicht wirklich wichtig. Und wenn wir das machen, und uns ist das sicher allen passiert, dann sind wir ein bisschen wie Martha, die dann gestresst, verärgert und ungeduldig war und das auch aus ihrem Mund in Form von unfreundlichen und anklagenden Worten herausgekommen ist. Und vielleicht ist das manchmal so eine rote Flagge für uns alle, die wir uns merken können, wenn dann unfreundliche Worte in unseren Gedanken, in dem, was wir sagen, in dem, was wir schreiben, sind, dann vielleicht sollten wir mal Pause machen und uns aus der Situation herausnehmen und uns an die Worte unseres Herrn erinnern, dass nur eines wirklich wichtig ist. Und dass wir oft so sind, weil wir versuchen, so vielen verschiedenen Dingen gerecht zu werden und uns um so viel zu kümmern und das aus einer guten Motivation herausstammt, weil wir möchten ja verantwortungsbewusst leben und das nachkommen, was unsere Aufgabe ist. Aber der Herr hat eben gesagt, nur eines ist notwendig. Und wenn wir eben so gestresst sind und so uns fühlen, so, weiß ich nicht, zerfledert, in alle Richtungen gezogen, dann wissen wir müssen unsere Entscheidung, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, wohin wir unser Ohr neigen, vielleicht nochmal überdenken. Und zurückkehren zu den Füßen Jesus. Und seinen Worten zuzuhören. Weil es ist nicht so, dass Martha kein Herz für Jesus hatte. Das haben wir ja vorher gesehen. Sondern, weil sie nicht in der Gegenwart und den Worten Jesus, die voll sind von seinem überfließenden Leben, den Vorrang gegeben hat. So wollen wir daraus lernen, wollen wir den Herrn bitten, dass er uns hilft in unserem Alltag, dass wir mehr so sind wie Maria. Ich fange ein paar mit M an. Mehr so sind wie Maria, dass wir, auch wenn wir zu tun haben, auch wenn wir unsere Aufgaben haben, auch wenn wir verantwortungsvoll leben und um uns das kümmern, was unsere Aufgabe ist, dass wir immer wissen, wir sollten diese Dinge mit einer losen Hand halten, im Sinne von, der Herr kümmert sich darum, er hält sie. Er hält deine Familie, er hält deine Gesundheit, er hält deine Träume. Und weißt du, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, wenn du seine Gegenwart wirklich zur Priorität machst, kann er die Meilenwelt vorausbringen, in einer kürzesten Zeit, wohin dich deine eigenen Anstrengungen in 10 Jahren nicht gebracht hätten. Und das ist nicht so etwas, was man nur sagt, ich sehe das auch im Leben von Menschen, die das gemacht haben. Gläubigen, die wirklich unserem Herrn vertrauen und die wirklich gesagt haben, Herr, du bist wirklich das Wichtigste. Und ich habe das heute auch gedacht, wie wir das Abendmahl gefeiert haben. Jesus ist derjenige, er ist Gott, ja, aber er ist auch Mensch. Und aus dem Aspekt des Menschseins, er ist der einzige Mensch, der dich perfekt liebt. Und deswegen sollte ich das nicht irgendwie außer Betracht lassen, und nur weil ich ihn nicht physisch sehe, weil er nicht in meinem Alltag physisch anwesend ist, dass ich dann irgendwie auf ihn vergiss, dass ich irgendwie alles andere zur Priorität mache, weil diese Menschen sehe ich und diese Worte höre ich und diese Aufgaben tauchen auf mein Handy auf und diese E-Mails kommen einer und die schreien alle so laut. Und Jesus ist halt nicht aufdringlich. Jesus ist da und er wartet darauf, dass du zu ihm kommst, dass du möchtest, dass du empfängst. Wie wir gehört haben im Neuen Testament, die größte Aufgabe ist zu empfangen. Es ist alles verbraucht. Wir brauchen empfangen. Wir brauchen nur mehr zu empfangen. Und wir können darauf vertrauen, dass unser guter Hirte alle Dinge zum Guten wendet, während wir in seinen Armen seine Gegenwart genießen und seine Stimme hören. Preis den Herrn. So, freue mich, wenn du das heute mitnehmen kannst, dass Gottes überfließende Leben für dich, dass er das für dich verbracht hat und dass er möchte, dass du dieses Leben in einer höheren Ebene, in einer anderen Qualität, dass du das hast. Und dass das, ja, als Christ unsere Lebens, Realität wirklich sein sollte. Wir sind in dieser Welt, ja. Wir sind auch mit den Gegebenheiten in dieser Welt umgeben, konfrontiert. Aber ich bin nicht ihnen ausgeliefert wie jemand, der ohne Gott ist. Das ist ganz was anderes. Und ich glaube, der Herr möchte uns einfach liebevoll ein bisschen wachrütteln und uns sagen, hey, ich habe mehr für dich. Du brauchst nicht so zu leben wie diejenigen, die mich noch nicht in ihr Leben eingeladen haben. Ich habe eine höhere Ebene für dich. Ich möchte, dass du Friede hast während der Pandemie. Die Welt wartet darauf, dass das alles vorbei ist, damit wieder Friede ist, damit sie sich wieder freuen können. Wir brauchen nicht zu warten. Wir haben den Herrn, wir haben Frieden, wir haben Freude in dem Ganzen. Egal, was da vor sich geht, wie sich das entwickelt oder in deinen persönlichen Umständen, in deinem persönlichen Leben, Finanzen, Familie, Gesundheit. Meine Lebensrealität ist nicht abhängig von meinen Umständen. Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Es hat einmal jemand das Beispiel gebracht, wenn du vielleicht jemanden fragst, oh ja, wie geht's dir? Ja, es geht unter den Umständen. Da hat er gesagt, hat er wohl darüber nachgedacht, unter den Umständen. Das ist wie wenn man sich zum Schlafen legt, unter die Matratze liegt. Auf den Lattenrost, die Matratze obendrauf. Sehr unbequem und ein bisschen beschwerend. Gescheiter ist, man legt sich auf die Matratze. Dann ist es bequem und weich. Amen. Und der Herr möchte, dass wir über den Umständen stehen, weil wir sind ja in ihm. Und er hat es vollbracht. Amen. So, danke, Herr Jesus. Danke, dass du diese Worte des Lebens heute zu uns gesprochen hast. Und dass wir wissen können, dass wir entspannt leben können mit dir. Dass wir uns nicht stressen müssen, dass wir uns nicht in dem Sog dieser Welt mitziehen lassen müssen, der negativ ist, der immer das Schlechte sieht, der einfach auf eigene Anstrengung und Leistung fokussiert ist, sondern dass wir uns eben, wie das Wort sagt, dass wir uns nicht einfangen lassen, nicht betrügen lassen von dem, was von menschlichem Ursprung ist oder leere Philosophie, sondern dass du uns, lieber Heiliger Geist, hilfst, unseren Fokus immer auf Jesus zu bewahren. Dass wir immer sehen, dass das ist das, was wichtig ist. Es ist nicht wichtig, was geschieht oder was dahinter steht oder was jetzt wahr ist, sondern dass du, Herr Jesus, immer im Zentrum unserer Wahrnehmung auch bist, Herr. Im Zentrum unseres Herzens, im Zentrum unseres Lebens, Herr Jesus. Weil wir wissen, wir sind in dir geborgen, Herr Jesus. Wir sind in deiner Hand. Du hältst unser Leben. Du schützt unsere Familie. Du hast eine wunderbare Zukunft für uns. Und Herr Jesus, wir möchten dir von neuem vertrauen, Herr Jesus. Wir möchten alles, was uns beschwert, alles, was uns nach unten zieht, einfach ablegen, Herr Jesus. Und wir möchten ruhen und wir möchten zu deinen Füßen sitzen. Danke, Herr, dass du immer so gütig und so voller Liebe bist, dass du immer bereit bist, Herr, uns diese Worte zukommen zu lassen. Diese Worte, die voller überfließendem Leben sind. Danke, Herr, dass sie unser Herz neu berühren. Jeden einzelnen Tag, wenn wir ins Wort schauen, wenn wir eine Andacht lesen, wenn wir die Botschaft nochmal hören. Danke, Herr, dass du unser Herz jeden Morgen frisch erquickst, dass du unsere Gedanken, unsere Augen immer auf den Herrn Jesus richtest. Und dass wir gegründet sind in seinem Wort, felsenfest in seiner Wahrheit. Danke, Herr, dass du uns zu Zeugnissen machst in dieser Welt. Für dich, Herr Jesus, dass wir Menschen sind, die überfließendes Leben haben, die Frieden haben im Sturm, die Freude haben trotz Schwierigkeiten. Und danke, Herr, dass es unsere Lebensrealität ist in dir und dass wir das auch wirklich erleben, erfahren und Zeugnis darüber geben werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.